Der Predigtext, wie gesagt, im 5. Kapitel des Römerbriefs, die Verse 1 bis 5. Noch einmal kurz, Sie finden es auf der Seite 183 im Neuen Testament. Ich möchte den Text erst im Verlauf der Predigt vorlesen und kurz beten. Herr unser Gott, schließ du doch jetzt dein Wort für uns auf, dass wir es hören und verstehen. Und dann schließ auch unsere Herzen auf, dass wir bereit sind, dieses Wort zu empfangen und es auch zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus hat ja viele Briefe geschrieben. Vor vielen, vielen Jahren auch diesen Brief an die Gemeinde in Rom, in der er bis dahin noch nie gewesen war. Dorthin sollte er erst in einigen Jahren kommen. Und ich möchte Ihnen aus diesem Brief vorlesen, was uns für diesen Sonntag heute als Text gegeben ist. Da schreibt Paulus: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Paulus schreibt einen Brief. Und ich habe mir gedacht, wenn ich einen Brief bekomme, nun, dann kann ich auch mit einem Brief darauf antworten. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt meinen Brief vorlesen, mein Antwortschreiben. Lieber Paulus, vielen Dank, dass du diesen Brief geschrieben hast. In so ganz wenigen Sätzen hast du vor 2000 Jahren zusammengefasst, worum es denn im Glauben an Jesus Christus geht und warum wir, auch wir heute, uns noch glücklich schätzen können, zu Jesus dazuzugehören. Du schreibst: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Was hast du nicht alles zusammengefasst in diesem einen einzigen Satz? Viele Jahrhunderte, nachdem du diesen Brief geschrieben hast, da war die Bedeutung dieses Satzes verborgen oder zumindest wurde sie nicht so öffentlich gemacht. Ich habe in Büchern, die sich mit der Kirchengeschichte beschäftigen, immer wieder davon gelesen, dass Menschen riesengroße Angst vor Gott hatten, dass sie versuchten, durch große Spenden oder durch gute Taten sich Gottes Zuwendung zu verdienen. Und manchmal habe ich mich da auch gefragt, ob man denn deinen Brief überhaupt gelesen hatte. Zum Beispiel, als im 11. Jahrhundert Tausende an Kreuzzügen teilnahmen. Sogar Kinderkreuzzüge hat es damals gegeben. In der Annahme, dass man sich durch die Teilnahme ein Stückchen Himmel verdienen könnte. Aber was schreibe ich eigentlich von Dingen, die vor so vielen Jahren geschehen sind? Wenn ich in unser aufgeklärtes Jahr 2020 schaue, dann ist das doch bei vielen Menschen heute gar nicht so anders. Auch wenn wir keine so brutalen Mittel wie Kreuzzüge mehr benutzen. Aber in wie vielen Christenköpfen ist doch dieser Gedanke noch drin, ich muss doch Gutes tun, damit ich Gott recht bin. Und ich mach's doch auf, dann muss ich Gott doch auch recht sein. Oder so schlimm bin ich doch nicht, dass Gott mich irgendwann mal vor die Tür setzen könnte. Vielleicht ist unsere Einstellung aber auch manchmal heute ins andere Extrem umgeschlagen. Wir lassen Gott einfach einen lieben Mann sein, lassen ihn draußen vor unserer Tür stehen und denken, das mit dem Himmel irgendwie wird's schon werden. Aber da bringt mich dein Brief immer wieder neu ins Nachdenken und damit doch auch ein bisschen in die Kirchengeschichte zurück. Denn dieser Römerbrief von dir, der wurde ja im 16. Jahrhundert weltberühmt. Ein Mann namens Luther hat ihn ganz neu entdeckt. Der war auch umhergetrieben von dieser Frage, wie kann ich denn so werden, dass ich vor Gott im Gericht bestehen kann? Was kann ich denn machen? Und die Antwort hat er in deinem Brief gefunden. Und die Antwort, die er dann an alle auch weitergegeben hat, die hat die ganze Welt verändert bis heute. Wir sind bis heute Nutznießer dieser Entdeckung und unsere Kirche, die gäbe es ohne Luther ja gar nicht. Wir haben Frieden mit Gott, schreibst du. Wir haben Frieden mit Gott. Was ist das für ein schöner Satz? Wir haben Frieden mit Gott. Frieden. Für mich beinhaltet dieses Wort eine ganz große Sehnsucht, weil ich spüre, dass Frieden viel mehr ist, als dass ich keinen Streit mit irgendeinem habe oder dass ich mit jemandem einfach nicht rede. Dann muss ich auch nicht streiten. Und Frieden? Ja, Frieden, das ist auch mehr als ein Waffenstillstand, bei dem die Waffen zwar schweigen, aber ein kalter Krieg von gegenseitigem Misstrauen oder gar Hass herrscht. Und diese Waffenstillstände, das erlebe ich auch in unseren Zeiten heute, die sind kurz und brüchig. Frieden? Ich glaube, Frieden ist auch viel mehr als Toleranz, wo einer den anderen halt ausreden lässt, wo einer dem anderen seine Meinung lässt und jeder seiner Wege geht. Auch das ist nicht wirklich Frieden. Frieden mit Gott. Frieden mit Gott können wir nicht machen. Nein, ich muss es, glaube ich, noch ein bisschen anders betonen oder anders schreiben. Frieden mit Gott können wir nicht machen. Denn wir spüren es alle, wir brauchen Frieden, Frieden auf dieser Erde, weil wir sonst gegenseitig uns das Leben zur Hölle machen. Und Frieden, Frieden mit Gott, weil das den Frieden in unser Leben hineinbringt. Bei uns sind in den vergangenen Wochen hier im Land schreckliche Dinge geschehen. Und ich merke, wie viel Unfrieden in Menschen sein kann. Wir brauchen Frieden, besonders Frieden mit Gott, weil sonst unser Leben immer wieder ein einziges Suchen nach diesem Frieden ist, den wir doch nicht finden können. Und viel schlimmer noch, wir verfehlen das Ziel unseres Lebens, wenn wir diesen Frieden nicht haben. Ein Leben in Gottes Ewigkeit. Frieden mit Gott, das ist der Weg, der in den Himmel hineinführt. So steht das ganz schlicht in einem kurzen Sätzchen in diesem Brief drin. Wir haben Frieden mit Gott. Was für ein Schatz. Ein Satz unter so vielen Sätzen in den 16 Kapiteln deines Briefes. Ein Schatz, ein Reichtum, den wir kaum ermessen können und den wir doch so leicht mitnehmen können in unseren Tag hinein. Frieden mit Gott, das ist das Größte, was einem Menschen passieren kann. Mich beschäftigt das in unseren Tagen immer wieder, wie Menschen diesen Frieden suchen. In anderen großen Religionen sind auch Menschen ein Leben lang auf der Suche nach diesem Frieden. Manche rutschen mehrmals täglich hunderte von Stufen zu einem Tempel hinauf, um Gott um ihren Gott gnädig zu stimmen. Und andere reißen Unschuldige mit in den Tod, indem sie sich selber töten. Und das alles in der Annahme, sich dadurch den Himmel zu verdienen und Frieden mit Gott zu finden. Und du, Paulus, du beschreibst uns einen so ganz anderen Weg. Du schreibst, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wir haben diesen Frieden. Aber nicht, weil wir alle so brav wären oder weil wir einfach alle Energie hineinstecken, diesen Frieden zu bekommen, egal wie die Energie auch aussieht, sondern weil Gott uns diesen Frieden höchstpersönlich anbietet. Und ich glaube, wer Frieden mit Gott haben will, der braucht Jesus. So schreibst du das. Und wer Jesus hat, der hat Frieden mit Gott. So einfach ist das und doch für manchen unendlich schwierig. Da hat sich, seit du deinen Brief geschrieben hast, so wenig geändert. Denn zum Frieden mit Gott, da brauchen wir nur den Glauben an Jesus. Dieser Glaube spricht uns vor Gott gerecht und dieser Glaube bringt uns im Leben zurecht. Und du schreibst weiter, durch ihn, Jesus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Lieber Paulus, wir Christen, wir sind doch reiche Menschen, aber wir wissen das oft gar nicht so richtig. Oder wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Reich, weil uns dieser Friede doch einfach vor die Füße gelegt ist, weil er uns zugesprochen ist schon in der Taufe, weil er uns jeden Tag angeboten wird, im Wort der Bibel oder in jedem Gottesdienst. Wir haben einen großen Schatz, eine unermessliche Kostbarkeit. Wir sind reich, weil Gott uns reich macht. Wir haben Zugang zu Gott, zu seiner Gnade und Barmherzigkeit, weil Gott uns liebt, weil er seinen eigenen Sohn auf die Erde schickt und ihm am Kreuz für uns sterben lässt. Das erscheint vielen von uns grausam. Und der Tod, den Jesus gestorben ist, der war auch grausam. Und viele können deshalb nicht verstehen, warum Gott so handelt. Dabei wird uns in der Bibel das ganz klar gesagt, dass wir Menschen seit dem ersten Sündenfall, und wir haben letzten Sonntag im Gottesdienst schon davon gehört, keinen Zutritt zu Gott mehr haben. Dass uns bis heute das Schild Zutritt verboten entgegengehalten werden müsste, wenn nicht Jesus die Tür von innen aufgeschlossen hätte. Das Sterben Jesu am Kreuz ist der Schlüssel zur Gnade. Oder anders gesagt, Jesus ist für uns alle am Kreuz gestorben und er hat unsere ganz persönliche Schuld gesühnt. Stellvertretend ist das geschehen. Schon damals für euch heute, so habt ihr es angenommen, und auch für uns heute. In der Bibel wird das durch das Geschehen am Karfreitag deutlich gezeigt. Da ist der Vorhang im Tempel mitten durchgerissen. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester davor kommen und durchtreten. Aber als Jesus starb, da ist dieser Vorhang gerissen, mit einem Ratsch durch. Und der Zutritt zu Gott wurde frei. Und deshalb können wir heute, so wie ihr damals, aufatmen. Wir sind reich. Jetzt kommt's doch nur noch für uns drauf an, auch diesen Reichtum zu nutzen, ihn zu beanspruchen, ihn nicht irgendwo achtlos im Schubkästchen zu Hause liegen zu lassen. Lieber Paulus, in den wenigen Zeilen, die uns heute hier aus deinem langen Brief beschäftigen, da wird deutlich, dass hier nicht nur von vagen Hoffnungen die Rede ist. Du schreibst ja nicht, es könnte jetzt sein, das oder es wäre möglich, sondern du schreibst so, dass ich spüre, du Paulus, du hast diesen festen Glauben, dass Jesus dich gerecht macht. Trotz deiner Schuld, denn du hast früher ja, bevor du Christ wurdest, die christliche Gemeinde verfolgt. Und Jesus hat dich angenommen. Aus deinen Worten spricht die Gewissheit, dass dir vergeben wird und vergeben ist. Und daraus schöpfst du Kraft. Auch wenn dein Leben manchmal so schwierig ist, auch wenn du verfolgt wirst und geschlagen und eingesperrt, es hindert dich nicht, bei Jesus zu bleiben. Daraus ist eine große Hoffnung erwachsen und aus deinen Worten spricht Vorfreude. Vorfreude auf die himmlische Herrlichkeit, die bei Gott auf dich und auf uns alle wartet. Wenn ich mir das so richtig überlege, dann ist diese Vorfreude, die aus deinen Worten heraus spricht, uns Christen heute nicht so sehr abzuspüren. Vielleicht sind wir auch einfach nur Künstler im Verstecken geworden. Aber du, ich stelle mir dein Gesicht einfach strahlend vor, als du das so aufschreibst. Du bist stolz auf diese Hoffnung. Du rühmst dich der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und du nimmst dabei kein Blatt vor den Mund. Und es ist keine Flucht aus Sorgen, aus Schmerzen oder Krankheiten dieser Welt. Diese Hoffnung auf das Leben ist Teil und Ziel des Glaubens. Und darum geht's doch. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Darum geht's doch, dass unser Leben vor Gott eben nicht verloren ist, sondern dass wir als schuldige Menschen aus Gnade gerettet sind durch Jesus Christus und dass wir in dieser großartigen Hoffnung leben dürfen, dass wir in Gottes Ewigkeit einmal weiterleben. Lieber Paulus, danke für diesen Brief. Danke für deine Botschaft von der Gnade Gottes und vom Frieden, den wir durch Jesus haben. Und danke auch für die lebendige Hoffnung, die du mit uns teilst. Wie gut, dass wir so reich beschenkt sind. Ich möchte mich für heute verabschieden und ich grüße dich und die ganze Gemeinde mit den Worten aus der Heiligen Schrift. Der Friede Gottes, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.